Also keine bekannten Autoren und trotzdem das oberste Buch, das du hier auf dem Stapel hast, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Christina Hauff, Unterwassernacht. Es ist ein pastellig gefärbtes Cover und da drauf ist ein, ich weiß nicht, ist es ein Kranich?
Ja, ich glaube, es ist ein Kranich und der Verlag ist Hansa Blau. Und als ich dieses Buch gesehen habe, fühlte ich mich erinnert an Der Gesang der Flusskrebse. Und da war bei mir so ein innerer Widerstand, so oh nein, jetzt kommt wieder dasselbe.
Ne? Aber warum? Also es war ja ein tolles Buch. Also ich habe das sehr, sehr gerne gelesen.
Ich habe das auch sehr, sehr gerne gelesen. Aber es ist dann immer so, Sie mochten dieses Buch, dann werden Sie das auch mögen. Und dagegen sträube ich mich immer so ein bisschen.
So, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Nachts im Buchladen. Ich bin Jenny Heimer und bin heute wieder im Buchladen in Hamm. Ich spreche mit Carmen Schertl und wir haben uns tatsächlich mal wieder zusammengesetzt mit einem dicken Stapel Bücher. Die Frühjahrslektüren sind da und du hast die letzten Wochen, ja, abends die ganze Zeit damit verbracht, ganz, ganz frische, noch nicht erschienene Bücher zu lesen.
Genau so war das. Und aus der Masse der Neuerscheinungen habe ich jetzt 3 Romane ausgesucht, 2 Krimis und ein Sachbuch, das schon letztes Jahr erschienen ist, aber in diesem Jahr im Taschenbuch erscheinen wird. Und das fand ich einfach so bemerkenswert, dass ich das jetzt hier trotzdem vorstellen werde. Das Taschenbuch kommt ja auch irgendwann.
Was sagst du denn zur Frühjahrslektüre? Ist das ein guter Jahrgang?
Ist ein absolut guter Jahrgang. Die Sache ist halt immer die, man muss aus dieser Masse so die Perlen rausfinden. Natürlich gibt es die Spiegel-Bestsellerliste. Das sind halt gute Verkäufe. Es gibt auch immer wieder, ich nenne sie mal Ikonen im Radio, so Frau Westermann, Frau Heidenreich. Dann gibt es noch das Literaturbüro in Hamburg mit Rainer Moritz, die immer tolle Buchempfehlungen haben. Und das sind sogenannte Selbstläufer. Und halt so neben diesen Spuren dann die guten Bücher rauszufinden.
Dafür gibt's uns. Ne? Dafür setzen wir uns zusammen und setzen dann nochmal Akzente und besondere Empfehlungen.
Genau, dafür gibt es uns. Und es gibt natürlich auch immer wieder Autoren, auf die man wartet. Und es gibt aber auch immer wieder tolle neue Autoren, die Erstlingswerke machen. Und sowas habe ich zum Beispiel heute dabei.
Also keine bekannten Autoren und trotzdem das oberste Buch, das du hier auf dem Stapel hast, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Christina Hauff, Unterwassernacht. Es ist ein pastellig gefärbtes Cover und da drauf ist ein, ich weiß nicht, ist es ein Kranich?
Ja, ich glaube, es ist ein Kranich und der Verlag ist Hansa Blau. Und als ich dieses Buch gesehen habe, fühlte ich mich erinnert an Der Gesang der Flusskrebse, auch herausgegeben von Hansa Blau. Und da war bei mir so ein innerer Widerstand, so oh nein, jetzt kommt wieder dasselbe.
Ne? Aber warum? Also es war ja ein tolles Buch. Also ich habe das sehr, sehr gerne gelesen.
Ich habe das auch sehr, sehr gerne gelesen, aber es ist dann immer so, Sie mochten dieses Buch, dann werden Sie das auch mögen. Und dagegen sträube ich mich immer so ein bisschen. Ne? Natürlich war das ein tolles Buch und das soll auch so ein Alleinstellungsmerkmal behalten und nicht wieder in dieselbe Schiene. Wir kennen das ja vielleicht noch damals von Harry Potter. Joanne K. Rowling hat einen Wahnsinnserfolg damit gehabt und plötzlich ploppten aus allen Ecken Fantasy-Geschichten mit Zauberern heraus, die dann aber gar nicht an das Original herankamen. Und ich finde, da kann man sich so ein bisschen Frustration ersparen.
Ne? Okay, aber du hast gesagt, du hast dich gegen gesträubt, hast gelesen und dann fandest es doch gut. Ist es denn tatsächlich eine andere Geschichte oder eher die Schiene wie Gesang der Flusskrebse?
Nein, ist eine völlig andere Geschichte. Spielt auch in Deutschland, im Wendland. Wir befinden uns auf einem ganz idyllischen Hof, den sich 2 Familien teilen. Die eine Familie hat ein ganz schlimmes Schicksal erlebt. Vor einem Jahr ist der Sohn aus mysteriösen Gründen im See ertrunken. Und die beiden, Mann und Frau, sind natürlich total erstarrt in ihrer Trauer. Die Frau versucht das durch besondere Aktivität irgendwie zu verdrängen. Und der Mann ist aber so richtig, ist auch krankgeschrieben, ist eigentlich Lehrer und versinkt in seiner Trauer. Und werden immer gespiegelt von dieser Familie, die gegenüber wohnt, die sie halt schon ewig kennen, mit denen sie langjährig befreundet sind. Die sind so die Musterfamilie. Mutter, Vater, 2 Kinder. Ne? Und da scheint es vermeintlich zu laufen.
Alle glücklich.
Alle glücklich und nur wir sitzen hier halt in unserer Trauer. Und da rein kommt plötzlich eine Frau, die hat ist so ein bisschen schillernde Persönlichkeit, kommt aus Dänemark und die stellt so die richtigen Fragen. Ne? Und das ist auch eine ganz seltsame, aber dieses Buch, ja, das hat das zieht einen so rein, so ein Sog. Ne? Und also ist wirklich toll und völlig anders als Der Gesang der Flusskrebse.
Und trotzdem frage ich mich, also beim Gesang der Flusskrebse ist ja auch so ein bisschen der Clou, dass es am Ende eine überraschende Wendung gibt, dass das Ende doch anders ist, als man erwartet. oder eben auch nicht. Und du sagst, die stellt die richtigen Fragen. Das heißt, da kommt auch am Ende was raus, was ganz anders ist, als man ursprünglich erwartet hat.
Absolut. Also es stecken mehr Personen drin, als man am Anfang gedacht hat. Und auch so, es ist ein offenes Ende. Man weiß nicht genau, wie es weitergehen wird, aber es gibt so einen Hoffnungsschimmer. Ne? Es ist keine todtraurige Lektüre, aber eine gut ausgedachte Geschichte.
Christina Hauf, das ist, glaube ich, auch ein Debütroman. Ich meine, Hansa Blau hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, Dinge oder Autoren neu zu entdecken, ne?
Ja, die haben also wirklich, ich finde den Verlag toll. Ich gucke da immer wieder auch in den Vorschauen, ne, die wir dann irgendwann bekommen oder die man auch im Netz einsehen kann. Die picken da schon wirklich gute Rosinen raus.
Also Empfehlung, Christina Hauf, Unterwasser, Nacht, Hansa Blau. Mit dem Cover, was aussieht wie der Gesang der Flusskrebse, aber ganz anders ist. Das nächste Buch, was du hier aufgebaut hast, Bernardine Evaristo, Mädchenfrau etc. Das ist ein Buch, was gelb eingefärbt ist mit einem Kopf einer, ja, vielleicht afroamerikanischen Frau mit einem großen Turban auf dem Kopf obendrauf. Und dann steht da auch noch Booker Prize 2019. Was ist das für ein Buch?
Also das ist mein absolutes Lieblingsbuch bisher im Frühjahr. Ich habe lange überlegt, ist das ein reines Frauenbuch? Also dieses Buch hat ja, wie du gerade schon erzählt hast, den Booker Prize 2019 bekommen, kann also nicht nur von Frauen gelesen worden sein. Ich finde aber schon, tendiert so ein bisschen in die Richtung. Ist gerade frisch übersetzt worden auf Deutsch und allein das Cover, dieses Knallgelbe, diese schwarze Frau mit ihrem bunten Turban, regt gerade auch das dazu an, der Frühling kommt, also ich muss in diesem Buch blättern. Und es geht um schwarze britische Familien. Ne? Und wir lernen 12 Frauen kennen. Etwas gewöhnungsbedürftig ist ihr Schreibstil. Also die schreibt fast alles klein, außer Eigennamen. Etwas Zeichensetzung und in diesen Stil muss man reinkommen. Und die knallt einem so die Fakten um die Ohren. Also wie gesagt, es braucht ein bisschen, um da reinzukommen. Aber wenn man drin ist, ist das eine super gut erzählte Geschichte. Und viele neue Perspektiven auf Frauen. Es beginnt mit einer lesbischen Theaterregisseurin, die plötzlich nach vielen Jahren der Ebbe sozusagen tolles Projekt am Theater startet und so ein bisschen zurückblickt auf ihre Karriere. Und ihre 19-jährige Tochter Jazz sitzt im Publikum und hofft nur, dass es nicht zu peinlich wird. Die hat schon wieder als schwarze Frau ein ganz anderes Standing in der Gesellschaft, ne? Und erzählt auch was über ihre Freundin und denkt so, meine Mutter hat da so ein cooles Haus, wenn die erstmal alt ist, verkaufe ich das und dann jette ich durch die Welt mit dem ganzen Geld und mir wird's nie so gut gehen wie ihr und ich glaube, ihre Mutter fände das nicht gut, wenn sie das wüsste und so, ne? Also eine wahnsinnig tolle Geschichte. Das hat so einen Sog, das hat so eine Ausdruckskraft, auch gerade in Zeiten von MeToo, ne, viele Debatten oder viele Sichtweisen auch von Frauen, die mir jetzt auch nicht so präsent waren.
Hört sich für mich so ein bisschen auch an wie Sadie Smith, Zähne zeigen. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal was gelesen hast, aber von dem Stil und von dem Setting, dass das ähnlich ist.
Genau, Sadie Smith, super Autorin auch, da gucke ich auch immer, wenn was Neues kommt. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, ist aber völlig eigen, ne, und hat wirklich so einen Preis verdient. Ne? Auch mal, Booker Prize ist ja auch ein Preis, der nicht so abgehoben ist und auch so ein bisschen mehr Leser ranzieht, ne? Was wir manchmal beim Deutschen Buchpreis ja vielleicht nicht so haben.
Also und wir betonen an dieser Stelle nochmal, Buch nicht nur für Frauen, auch wenn es heißt Mädchenfrau etc. von Bernardine Evaristo, Booker Prize nominiert, nein, nicht nur nominiert, sondern auch ausgezeichnet. Genau. Das nächste Buch, das ist ein Hörbuch, was du mitgebracht hast. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das sieht sehr poetisch aus. Alena Schröder.
Genau, das ist eine sogenannte Familiengeschichte mit Carmen Korn. Kam ja ganz viel sowas hoch. Und das ist jetzt auch mal eine Geschichte, die spielt auf zwei Ebenen. Einmal in der Gegenwart in Berlin. Also was heißt Gegenwart? 2016 ist ja noch Gegenwart. Und 1924 in Rostock. Und wir begleiten eine Frau, Senta heißt die, 1924, die schlittert in so eine Ehe mit so einem dekorierten Kriegshelden aus dem Ersten Weltkrieg und wird ganz schnell schwanger. Der heiratet sie, aber diese Ehe scheitert ganz schnell, nach 2 Jahren. Und er stellt die Bedingung, du kannst gehen, du kannst machen, was du willst, aber das Kind bleibt hier. Ne? Und dieses Kind, Evelyn, die spielt halt in der Jetztzeit eine Rolle. Die ist jetzt im Altersheim und erhält plötzlich einen Brief, dass sie Erbin vieler Kunstwerke einer jüdischen Künstlerfamilie ist. Und Hannah, ihre Enkelin, wusste überhaupt nichts davon, dass sie jüdische Wurzeln hat. Und diese Geschichte wird von Alena Schröder wirklich super gut in Szene gesetzt. Das gibt es natürlich auch als Buch. Ich habe es jetzt als Hörbuch gehört, auch super interpretiert von Julia Nachtmann. Also klasse Geschichte, wird man reingezogen. Die Passagen 1924 habe ich sogar lieber gehört jetzt in diesem Fall als so die Gegenwart. Ne? War super spannend.
Aber es ist eigentlich das, was ich auch sehr gerne mag, wenn etwas auf zwei verschiedenen Ebenen spielt und manchmal auch die Geschichte die Gegenwart so ein bisschen erklärt oder in die Gegenwart mit hineinreicht. Ne?
Genau, und man erfährt halt auch einfach noch viel. Natürlich kennen wir alle die Fakten, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, aber dann so wirkliche Familiengeschichten, ne, die da spielen, fand ich wirklich spannend. Und besonders auch diese Kunstgeschichte. Ne?
Als Buch, aber auch als Hörbuch zu empfehlen, Alena Schröder, Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. So, und das nächste Buch, was hier auf dem Stapel liegt, das sieht doch schon mal sehr nach Krimi aus. Todespassion heißt auch wie ein Krimi. Ellie Griffith.
Genau, also das ist eine Reihe, die liebe ich seit Jahren. Ellie Griffith, Hauptperson ist Dr. Ruth Galloway, Archäologin. Das spielt im Osten Englands in Norfolk. Und über diesen Krimi will ich gar nicht so viel erzählen. Das ist schon Teil 8. Man kann hier einsteigen. Wer diese Reihe noch gar nicht kennt, dem würde ich einfach empfehlen, mit Teil 1 anzufangen. Und dann kann man ja springen in die anderen Teile, um einfach so dieses Feeling dafür zu kriegen. Dr. Ruth Galloway ist eine Koryphäe in der Archäologie in Norfolk. Die gräbt da auch noch. Und natürlich tauchen auch immer wieder Knochen auf. Und sie ist aber auch Beraterin der hiesigen Polizei und gerät da immer wieder mit dem Chief Inspector Nelson aneinander. Die hatten auch mal eine Affäre. Das ist dann auch immer noch so ein besonderes Kribbeln. Aber das Tolle an diesem Krimi ist, dass Sagen, Mythen da so mit reinspielen. Da gibt es auch so eine Art Catweasel, nenne ich den immer. Vielleicht kennt jemand noch diese frühere Serie. Ja. Genau. Also so stelle ich mir den vor, ne? Der dann auch so Tänze ums Feuer macht. Und also eine super Reihe. Ne? Also wirklich ganz atmosphärisch auch.
Und das stelle ich an dieser Stelle immer, diese Frage, ist nicht so blutig, sondern eher der Hintergrund, der es spannend macht.
Eher der Hintergrund oder auch Dr. Ruth Galloway, die wohnt in so einem ganz einsamen Häuschen. Ne? Das spielt natürlich auch dann manchmal immer mit rein, ne? In die Krimi-Handlung. Also nee, klasse, einfach klasse.
Also Teil 8 und da kann man trotzdem reinsteigen, eine Serie, wo man einfach irgendwo anfangen kann. Ellie Griffiths. Teil 8 heißt Todespassion. Das nächste Buch ist auch ein Krimi, auf jeden Fall. Und da ist die Meerjungfrau aus Kopenhagen vorne drauf. Annemette Hancock, Leichenblume. Spielt das in Kopenhagen?
Spielt in Kopenhagen, genau. Und ist der Erstling einer neuen Reihe. Annemette Hancock wird auf dem Cover verglichen mit Jussi Adler-Olsen. Finde ich ein bisschen zu hoch gezogen. Ne? Toller Krimi, kann man super gut lesen, kommt man sehr schnell rein. Es geht um eine Journalistin, Mitte 30, Eloise Caldan heißt sie, glaube ich, und die steckt gerade so fest. Die hat eine Artikelreihe veröffentlicht, wo sie nicht wirklich gut recherchiert hat. Also sie hat ihre Quellen nicht geprüft und kriegt jetzt von dem Chef der Zeitung gesagt, du ziehst dich jetzt bitte mal ein bisschen zurück, ne? Wir müssen dich aus dem Schussfeuer nehmen, der anderen Zeitung, und das geht gar nicht, was du hier gemacht hast. Du kannst froh sein, dass ich dich so mag, also das sagt er nicht so direkt, ne? Das kommt dann so zwischen den Zeilen durch, dass ich dich mag, sonst würdest du hier hochkant rausfliegen. Das geht gar nicht als Journalistin. Und sie erhält plötzlich Briefe von einer gesuchten Mörderin. Das war so ein absoluter Skandalmord vor ein paar Jahren, dass diese Mörderin quasi in die Kamera geschaut hat, während sie noch das blutige Messer in der Hand hat, womit sie gerade einen Mann umgebracht hat. Und die ist seitdem auf der Flucht. Und diese Frau schreibt ihr plötzlich Briefe. Du steckst damit drin. Und sie weiß gar nicht, was sie damit anfangen soll. Ne? Und buddelt sich dann so richtig in diese Geschichte rein und das nimmt so richtig Fahrt auf. Also fand ich wirklich sehr gut und freue mich schon auf den zweiten Teil. Also eine hervorragender Auftakt, und auch eine Kollegin hat es gelesen und fand es total klasse.
Weil wenn du sagst, sie wird mit Jussi Adler-Olsen verglichen, das sind ja oft sehr krasse, bedrückende und fast nicht auszuhaltende Krimis. Ist das hier auch so extrem?
Das ist nicht so extrem. Es gibt ein paar blutige Passagen, wo Morde beschrieben werden. Aber nee, ich würde eher sagen, es geht hier um den psychologischen Hintergrund. Und es ist leider heutzutage einfach so, auch durch Social Media, dass viele Autoren sehr gepusht werden. Die sieht gut aus, die Frau. Und man muss einfach wieder einen neuen Krimi-Star haben. Ne? Jussi Adler-Olsen hat sich so ein bisschen nudelt, sage ich jetzt mal. Ne? Da kommen natürlich immer noch Folgen, aber der ist einfach bekannt und wir brauchen mal ein neues Gesicht. Ne? So sieht das aus, aber es ist ein guter Krimi.
Aber dänisches Setting, das mag der ein oder andere Krimileser ja auch besonders gerne. Also, Anne Mette Hancock, sagt man wahrscheinlich, die Leichenblume aus Kopenhagen. So, und das letzte Buch, was wir hier noch haben, das sieht nach Sachbuch aus. Und das ist, glaube ich, das, was du auch eben erwähntest, das Sachbuch, das jetzt als Taschenbuch erscheint. Maja Lasker-Wallfisch, Briefe nach Breslau, meine Geschichten über 3 Generationen. Ich glaube, Maja Lasker-Wallfisch, von der habe ich gehört, das ist eine Jüdin.
Hm? Das ist die Tochter von Anita Lasker-Wallfisch, die zu den Musikern in Auschwitz gehörte, die also Musik gespielt haben, wenn ja neue Transporter ankamen. Und sie ist halt die Tochter. Sie ist geboren 1958 in London, wohin ihre Mutter nach der Befreiung des Lagers gegangen ist nach einer Zeit, dort ihren Mann kennengelernt hat. Die kannten sich früher schon aus Breslau. Und was ganz ja spannend ist an der Geschichte von Maja Lasker-Wallfisch ist, dass in ihrer Familie darüber nicht gesprochen wurde. Also sie hatte keine Ahnung, dass ihre Mutter in Auschwitz war, dass ihre Großeltern dort umgebracht worden sind. Davon hatte sie keine Ahnung, bis sie 13 wurde. Da hat sie auf der Suche nach einer Zigarette in einer Kommode eine Mappe, eine verschlossene Mappe gefunden. Eigentlich war diese Kommode für sie tabu, wo sie bestürzende Bilder gefunden hat. Und ein junges Mädchen mit einer Geige, die ihrer Mutter einfach unheimlich ähnlich sah. Sie hatte aber auch nicht weiter darüber gesprochen. Man muss dazu sagen, Maja Lasker-Wallfisch war in ihrer Jugend ein ganz, ganz auffälliges Kind. Die ganze Familie drehte sich nur um Musik. Ihre Mutter wollte, dass auch ihre Kinder, ihr Bruder, also der Bruder von Maja Lasker-Wallfisch, auch in die Musik gingen. Ihr Bruder hat das gemacht, der kriegte dadurch immer Anerkennung, Lob. Und bei ihr war das aber überhaupt nicht. Sie saß immer nur dabei und die Musik sagte ihr überhaupt nichts. Hat mehrfach die Schulen gewechselt, schon auf weiterführenden Schulen, hat Experimente mit Drogen gemacht und ist aber Psychotherapeutin geworden. Ne? Und hat sich besonders auch um die Aufarbeitung innerhalb von Familien, die schlimme Dinge erlebt haben, gekümmert. Und das ist so spannend zu lesen auch. Ne? Und um Geschichte für sich selbst zu verarbeiten, dass ihre Familie da auch nie drüber gesprochen hat, dass sie immer so ein Störenfried war, dass sie sich nie wohl in ihrer Familie geführt hat, schreibt sie irgendwann Briefe an ihre Großeltern, die sie nie kannte, ne? Und schreibt so über ihren Alltag, aber auch darüber, ihr werdet stolz auf eure Tochter gewesen und eure Enkelin habt ihr ja nie kennengelernt und was meine Mama so alles gemacht hat, ne? Und nähert sich dadurch auch wieder ihren eigenen Eltern an, ne? Von denen sie sich einfach immer unverstanden fühlte.
Und das Buch ist jetzt tatsächlich, das besteht nur aus den Briefen oder ist das auch ein psychologisches Erklärstück?
Also sie führt gelegentlich psychologische Passagen ein, die man aber super gut lesen kann. Ne? Also es ist kein Fachchinesisch, sondern man versteht vielleicht auch seine eigene Geschichte besser. Ne? Also ganz fantastisches Buch und erscheint am 18. Juli im Taschenbuch.
So lange gibt es als gebundenes Buch. Insel Verlag steht ja auch für hochwertige Literatur, da ist es rausgebracht worden. Und es hört sich aber doch für mich an, als wenn man es wie ein Roman lesen würde, nicht wie ein Sachbuch, oder?
Also ich habe es gelesen wie ein Roman. Es sind auch alte Fotos eingefügt, dass man so richtig in diese Familiengeschichte eintaucht. Und vielleicht hat man ja auch schon von Anita Lasker-Wallfisch gehört, die auch selber schon Bücher geschrieben hat, also ihre Mutter. Und die treten auch gemeinsam auf, um halt diese Zeit in Erinnerung zu behalten.
Maja Lasker-Wallfisch, Briefe nach Breslau, meine Geschichte über 3 Generationen. Sachbuchempfehlung von Carmen Schertl, die sich liest wie ein Roman. Ja, jetzt hast du heute aber wirklich so viele Bücher empfohlen, von denen ich sage, nehme ich mit. Darf ich den ganzen Stapel mit nach Hause nehmen?
Sehr gerne und eintauchen.
Also euch sage ich allen viel Spaß beim Lesen. Das waren ja wirklich viele wieder dabei, wo ich sagen würde, echte Perlen. Das war es von uns für heute. Dankeschön an Carmen.
Danke dir, Jenny.
Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dann.